Hallo und herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute machen wir einen Deep Dive in die Smartphones unserer Jugendlichen. Es geht um Radikalisierung und es geht um ein brandgefährliches Phänomen. Es geht nämlich darum, wie Plattformen wie TikTok junge Menschen, sehr junge Menschen teilweise in kürzester Zeit zu, Attentätern und Attentäterinnen machen. Und warum ich das Ihnen sage, das sage ich euch gleich. In der Debatte wird das oft ein bisschen vernachlässigt, aber mittlerweile sind auch Mädchen und junge Frauen wirklich ein Faktor in dieser Radikalisierung und das möchte ich besprechen und freue mich sehr über meinen Gast. Ein Vollblutjournalist, war schon in vielen Führungsjobs in diesem Land, war lange Jahre auch Chefredakteur von dem Nachrichtensender Puls24 und hat jetzt gemeinsam mit seinem Journalismuskollegen vom Profil, Clemens Neuhold, ein Buch geschrieben. Und über diese Rechercheergebnisse möchte ich gerne sprechen. Herzlich willkommen, Stefan Kaltenegger.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Die Rabbit Holes, wo ihr da hineingefallen seid. Wir machen ganz am Anfang mal einen ersten Eindruck, was dir in der Recherche am meisten Bauchweh bereitet hat.
Generell die Thematik. Also wir haben uns im vergangenen Jahr, Anfang Sommer, dazu entschlossen, dass wir in diese Richtung ein Buch machen. Der Grund war, dass wir gesehen haben, wie sehr sich dieser politische Islam oder dieser Salafismus auf sozialen Medien verbreitet, wie sehr die Pandemie ein Schub war zu dieser Thematik. Und wir haben uns ab und zu Prediger angehört und haben gesagt, okay, da muss man was machen. Es hat damals schon einige Terroranschläge gegeben. Es sind auch jüngere Personen verhaftet worden oder standen unter Verdacht. Und wir haben angefangen, glaube ich, im Juni, dass wir die ersten Besprechungen machen, wie wir das Buch erzählen. Und dann war der Taylor Swift, das vermeintliche Attentat auf das Taylor Swift-Konzert in Wien, wo wir dann gewusst haben, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, aber wir müssen das ein bisschen breiter denken, diese Recherche. Wir dürfen nicht nur auf diesen Terror gehen. Also wir dürfen uns nicht nur damit beschäftigen, warum und wieso junge Leute mit 13, 14 der Meinung sind, dass sie zum Westbahnhof fahren müssen und dort Ungläubige niederstechen müssen, sondern wir müssen das Ganze breiter sehen. Und das Überraschende bei der Recherche, oder was wir geahnt haben, aber es hat sich dann bestätigt, wie sehr sich dieser politische oder radikale Islam unter Jugendlichen mittlerweile manifestiert hat, unter Teilen der Jugendlichen, und wie sehr dieser Extremismus mittlerweile zur Normalität gezählt wird.
Ja, wir kommen drauf, wie sehr Mainstream das eigentlich schon ist in dieser Zielgruppe, wenn man so möchte, oder in dieser Altersgruppe. Aber ich habe am Anfang gesagt, wir werden uns dem weiblichen Aspekt zuwenden und ich möchte mit einer Szene beginnen, die ihr auch im Buch beschreibt. Wir befinden uns im Jahr 2024, es ist Mai, das Straflandesgericht in Graz hat einen Prozess, ein junges Mädchen, 14 Jahre, sitzt da und wird am Ende zu 2 Jahren Haft verurteilt, weil sie einen Terroranschlag geplant hat in Graz. Und äußerlich ist sie eigentlich, wirkt sie sehr unschuldig, sitzt dort auch nicht verschleiert mit, ich schreibe es da auch, mit geflochtenen Zöpfen. Man hat auch, wir bei der Kleinen Zeitung haben darüber berichtet, Leila heißt sie. Wie ist denn das zu erklären, dass jemand so jung noch ist, eigentlich vielleicht auch gerade am Sprung zum Erwachsenenleben eine Frau zu sein und dann innerlich, auch wenn man ihr zugehört hat, so kaltblütig eigentlich erzählt, warum sie das so toll gefunden hat. Was ist da passiert?
Ja, die junge Grazerin ist so ein Paradebeispiel, wie das passieren kann und wie schnell das geht und wie sehr vor allem junge, pubertierende Mädchen oder Buben davon wirklich betroffen sind. Und es gibt keine wissenschaftliche Erklärung aktuell, weil das so neu und frisch ist, dass wirklich 13-, 14-Jährige beginnen, sich für den IS zu begeistern. Und es ist nicht der einzige Fall. Es gibt ja Dutzende Fälle in Europa. Es werden fast jede Woche oder alle 2 Wochen neue Verdächtige ausgeforscht und verhaftet. Und das ist so ein Beispiel, die junge Grazerin, das, wo man ganz gut nachvollziehen oder nacherzählen kann, wie diese Radikalisierung passiert. Also vielleicht kann man es für die Zuhörerinnen kurz zusammenfassen. Sie ist ein Scheidungskind, die Eltern stammen eigentlich aus Montenegro und sie ist mit der Mutter nach Graz gekommen. Sie soll sich nicht ganz wohl gefühlt haben, hat Probleme mit dem Deutsch gehabt und ist dann sukzessive auf ihrem Smartphone in diese TikTok-Welt hineingekippt. Die Polizei hat dann bei ihr auf dem Handy über 4000 IS-Videos gefunden. Das heißt, man sieht auch, wie schnell das einfach geht. Sie hat sich nur mehr mit der Religion beschäftigt. Sie hat sehr viel kommentiert unter TikTok-Predigern im Netz. Und ich erkläre das dann später, was dann passiert, wenn man das tut. Sie hat dann begonnen, einen Ganzkörperschleier zu tragen. Sie hat 5-mal gebetet. Sie hat sich Waffen gekauft. Unter ihrem Bett, glaube ich, sind Messer und ein Beil gefunden worden. Und sie hat tatsächlich geplant, ein Attentat auf Menschen mit einem Messer oder mit einer Bombe zu machen. Wie kann das passieren, dass sie sich so schnell radikalisiert, also auf TikTok? TikTok muss man sich vorstellen wie so einen großen Trichter. Und in diesen großen Trichter werden alle reingeworfen, die sich jetzt für Islam interessieren. Der Algorithmus von TikTok ist so konzipiert, dass du in sehr kurzer Zeit nur mehr in dieser Thematik drinnen bist, in sehr kurzen Videos. Also wir haben einen Selbstversuch gemacht, in einer Stunde ist man in einer islamistischen Parallelwelt, wo man im Prinzip ohne Hilfe als 13-, 14-Jähriger nicht mehr rauskommt. In dieser islamistischen Parallelwelt wird dir alles erklärt über dein Leben, was du tun sollst, was du nicht tun sollst, warum der Islam besser ist, warum die Muslime unterdrückt werden, warum, wenn du gläubig bist, besser bist als andere. Und das verfängt sich bei vielen Jugendlichen. Sie fangen an, das zu glauben, sie fangen an, eine Identität zu entwickeln, eine islamische, und sagen, okay, ich bin ein Muslim, ich erhöhe mich. Das Problem auf TikTok ist so eine Art Einstiegsdroge. Also im Prinzip, der Terrorismus ist die Ultima Ratio. Und wie funktioniert das? Wer viel kommentiert auf TikTok, und das hat dieses Mädchen aus Graz auch gemacht, die hat geschrieben, sie ist dann in Kontakt gekommen mit einem deutschen Mädchen, die war auch 15 oder 16 Jahre aus Düsseldorf. Sie haben sich über den IS unterhalten und das fällt auf. Und man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie bei einem Fußballspiel, einem Nachwuchsfußballspiel. Da sitzen die Scouts von den großen Vereinen auf der Bühne und schauen, welche Buben oder Mädchen besonders gut spielen, und die suchen sich dann aus und die werben sie dann ab. So funktioniert das auch auf TikTok. Da sind Scouts, zum Teil sind es Bots, die screenen. Aha, die Barbara, die interessiert sich jetzt sehr für die Religion, der schicken wir jetzt Links. Da schauen wir, dass wir sie ein bisschen näher zu uns ziehen. Und über diese Links hinaus geht es in andere Messenger-Dienste, vor allem Telegram, und dort sind dann die geschlossenen Gruppen. Und in diesen geschlossenen Gruppen werden die aktiv betreut. Mhm. Und dann sieht man nochmal aus, am Ende des Tages bleibt wer übrig. Und bei der Amira, letzter Satz dazu, war es einer, ein gewisser Omar, glaube ich, hat er geheißen, mit dem hatte sie dann Kontakt. Bis heute weiß man nicht wer, aber das dürfte so ein Scout gewesen sein. Mit dem hat sie sich auch ausgetauscht, wie man Bomben baut, was vernünftiger wäre, wo man zuschlägt etc. Und die war 14.
Ja, und das heißt, wenn ich jetzt, also ich, Barbara, da viel kommentieren würde, dann würde ein Bot aufmerksam, dass ich hier in Interaktion gehe, und damit werde ich sozusagen interessanter, unter Anführungszeichen.
Genau, das ist wie ein Bewerbungsschreiben, das du abgibst. Du sagst, ich, Barbara, interessiere mich für A, B, C, D, und die sehen dann, diese Bots, okay, der kommentiert viel, der interagiert etc. etc. Und dieses Mädchen, mit dem sie sich in Deutschland unterhalten hat, die war schon im Fokus von den deutschen Behörden. Die wollte einen Anschlag in Deutschland, Düsseldorf, glaube ich, wenn ich es noch recht im Kopf habe, machen, und der deutsche Verfassungsschutz ist draufgekommen, und dadurch haben die auch die österreichischen Behörden gewarnt. Das heißt, die waren dermaßen vernetzt und haben dermaßen interagiert, dass sogar die Behörden in Deutschland auf sie aufmerksam geworden sind. Und das passiert aber nicht mehr auf TikTok, sondern auf geheimen Chats, wo man kaum noch Einblick hat.
Eine Szene, die ihr auch beschreibt, noch aus diesem Prozess, ist mir irgendwie hängen geblieben, weil die Frage war, was sie eigentlich so motiviert hat und warum sie auch den IS irgendwie so gut findet. Und da sagt dieses Mädchen, ich zitiere das ganz kurz, ich habe gedacht, also sie hat den Terroranschlag in Wien, wo 2020 4 Menschen ums Leben gekommen sind und ich glaube 17 oder so wurden verletzt. Also ein ganz schwerer Schlag auch für Österreich. Und sie sagt dann, ich habe gedacht stark, dass die das machen, weil das mit dem IS zu tun hat. Ich habe gedacht, alles, was mit dem IS zu tun hat, ist der richtige Weg. Das ist ja natürlich auch 14-Jährige, 13-Jährige, meine Kinder sind gerade 13, die wissen natürlich, was richtig und was nicht richtig ist. Und das ist schon erstaunlich, wie stark diese Manipulation greift, dass Menschen, die eigentlich noch recht frisch in dieser Moralentscheidung sind, dann plötzlich das gut finden, wenn andere Menschen sterben. Ist das mit diesem Trichter, wie du es gerade beschrieben hast, ist es damit erklärbar, dass sozusagen alles, was man sonst in Kindheit erfährt, wo noch nicht so was Schlimmes passiert ist, hast du gesagt, sie konnte sich nicht so gut integrieren, aber das ist noch nicht so traumatisch, finde ich, um zu sagen, okay, alle Menschen, die jetzt nicht dem IS folgen, finde ich so schlecht, dass ich möchte, dass die sterben.
Wir haben mit vielen Extremisten, Forschern und Forscherinnen gesprochen, die auch kaum eine wirkliche Erklärung habe, wie das passieren kann. Also es ist einfach unvorstellbar, dass ein Kind zum Westbahnhof fahren möchte und dort Leute niedersticht. Ja. Wir haben auch andere Vernehmungsakten durchgesehen, auch von einem 14-Jährigen, der hier in Wien Hauptbahnhof einen Anschlag machen wollte. Und wenn man sich das durchliest, diese Kaltblütigkeit oder der einfach gesagt hat, der IS macht das Richtige. Auf die Frage, naja, die töten ja Menschen, sie töten Ungläubige. Und das ist richtig. Und der ist 14 und ist der festen Überzeugung, dass das korrekt ist, was die machen. Und ich habe so das Gefühl, wir haben alle Fälle verglichen und sie sind zum Teil unterschiedlich, aber man kann es vielleicht sogar vergleichen mit einem Fan von einem Popstar, ja, der permanent Tickets kauft, vorne stehen möchte, nichts anderes, man hat das ganze Zimmer mit Poster auspflastert etc. Die verfallen dem richtig dieser Ideologie. Sie wissen aber nichts darüber, sind ja nur Versatzstücke einer Religion. Wenn man die jungen Leute fragt, wo Syrien ist, wissen es die meisten nicht. Sie können auch nicht definieren, was ein Kalifat ist, aber es wird dann so indoktriniert, dass das eine gute Sache ist. Und wenn sie da dabei sind, dann sind sie wer. Sie überhöhen sich und sie dienen Gott.
Jetzt hat man ja in den vergangenen Jahren meistens über männliche, radikalisierte Menschen gesprochen, auch junge Männer, auch der Anschlag, sozusagen, ja, Anschlag natürlich, war es ein Terroranschlag in Villach, war auch ein radikalisierter junger Mann. Das, was man bei euch liest und was offenbar ja auch Teil dieser Realität ist, ist, dass es eben auch für Mädchen und junge Frauen total attraktiv ist, sich da hineinzubegeben. Hast du ein Muster erkannt, was diese Attraktivität eben gerade für Frauen ausmacht? Jetzt von außen betrachtet auf diese Religion haben Frauen nicht wahnsinnig viel zu sagen dort. Die müssen ja eher sich eben verschleiern, gehorchen, Kinder kriegen.
Also das Mädchen aus Graz ist ein ziemlicher Einzelfall. Also die meisten Attentäter sind Männer. Aber wie ich vorher gesagt habe, uns war es wichtig, bei diesem Buch jetzt nicht den Terror zu beschreiben, sondern diese Breite dieses fundamentalen und sehr rigiden Islamverständnisses, was in die Köpfe von diesen Jugendlichen reingeht. Und Frauen spielen da auf TikTok und Instagram eine wahnsinnig große Rolle. Diese Rolle hat man oft sehr unterschätzt. Das war damals auch, also bei den IS-Frauen, die nach Syrien gegangen sind, viele waren da Konvertitinnen, jetzt sind einige wieder nach Österreich zurückgekommen. Und man hat immer geglaubt, man hat sie diese IS-Bräute so abwertend genannt. Die kommen und das sind die Gebärmaschinen von den IS-Kämpfern. Aber ganz im Gegenteil, die hatten eine wahnsinnig wichtige Rolle. Die organisierten, die stellten Finanzierungen auf, die organisierten Reisen. Also ich habe gesagt, das ist so das Backoffice der Salafisten. Also sie sind nicht sichtbar, sie sind verschleiert. Die Prediger möchten nicht, dass diese Frauen in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit auftreten. Aber trotzdem haben die wichtige Aufgaben. Oder sie missionieren in Schulen oder organisieren Koranzirkel im Hintergrund oder machen Gebetsstunden mit Frauen. Ja, das wird alles organisiert über TikTok. Das ist so ähnlich wie im Rechtsextremismus. Da hat man auch lange geglaubt, das sind eigentlich nur Männer, aber viele Frauen im Umfeld hatten eine sehr große und sehr starke Rolle. Was generell betrifft auf TikTok, gibt es eine ganz konträr zu dem, was die salafistischen Prediger sagen. Sie wollen keine Frauen in der Öffentlichkeit. Die möchten nicht, dass Frauen auf TikTok sind, sondern sie sollen im Unsichtbaren sein. Hat sich aber auf TikTok eine extrem große Frauenbewegung entwickelt und wir haben den Begriff Halal-Feminismus dafür verwendet.
Ja, Halal muss man vielleicht kurz
Halal
erklären.
Halal ist erlaubt und Haram ist verboten. Also es geht ja immer bei diesen Predigern, was ist erlaubt, was ist verboten. Und da muss man auch unterscheiden. Da gibt es eine Welle von top gestylten, jungen, selbstbewussten Musliminnen, die den Hijab aufhaben und in wunderschönen Videos ihr perfektes muslimisches Leben zelebrieren. Mit der Botschaft, wir Frauen im Islam, wir werden geschätzt, wir werden geehrt, wir haben ein wunderbares Leben. Und das verpacken sie so zwischen Schminktipps und Ramadan und dann gibt es wieder ein bisschen Koranlehre etc. Das ist super schön anzusehen und jedes Mädchen, das vielleicht muslimisch irgendwo im 16., 10. Bezirk sich das anschaut und sagt, so möchte ich auch sein. Diese Frau, die gefällt mir. Die haben Millionen Klicks und Millionen Zugriffe.
Also das ist sozusagen die Mischung aus der Ästhetik der Plattformen, genau. Weil das funktioniert ja auf Instagram sozusagen.
Genau, Instagram genauso, ja genau.
Das genauso. Mit dem Add-on, dass du auch eine Aufwertung für dein Leben erfährst.
Genau.
Also eben nicht nur schöne Schminktipps hast, sondern du kriegst auch Sinn.
Genau. Man nennt diese Frauen die Hijabistas, also und die haben zum Teil Millionen Zugriffe. Das ist ein riesengroßes Geschäftsmodell. Auch die Modeindustrie, die Hijabs produziert etc., steckt da dahinter. Also die sind sehr interessiert daran, dass diese Frauen präsent sind und sehr, sehr offen auf TikTok agieren. Und das Bemerkenswerte ist, dass sie immer religiöse Botschaften mit einflechten. Ja, jetzt ist der Ramadan, wie man richtig betet, ja, oder wie man schaut, dass man korrekt gekleidet außer Haus geht. Lauter so kleine Dinge, wo man so sehr spielerisch erklärt bekommt, das ist richtig im Islam und das musst du tun und das ist die korrekte Vorgehensweise. Zum Beispiel sehr populär derzeit ist auf TikTok, sind so muslimische Pärchen, Ehepaare. Die sind meistens so zwischen 20, 25 Jahre alt. Hübsche Pärchen, nette muslimische Nachbarn von nebenan, sie komplett im Hijab, also man sieht nur das Gesicht. Und die erzählen so spielerisch aus ihrem Alltag, was sie so kochen, was sie so machen, welche Freunde sie besuchen, welche Reisen sie machen. Und dazwischen machen sie immer Quiz. Und da heißt es zum Beispiel, wer darf meine Frau ohne Kopftuch sehen? Und dann geht es, mein Vater, ja, meine Mutter, ja, mein Cousin, nein. Wer darf neben meiner Frau im Bus sitzen? Ja, dann werden wieder fünf Sachen. Dürfen wir Musik hören? Nein, dürfen wir nicht. Welche Berufe dürfen wir machen? Dürfen wir in einer Bar arbeiten? Nein, dürfen wir nicht. Da wird Alkohol ausgeschenkt. Und es ist permanent eine Indoktrinierung, die da passiert. Und das nehmen natürlich die 15-, 16-Jährigen. Die werden jetzt keine Terroristen, aber es ist eine schleichende Islamisierung, wo man sagt, das ist richtig und das ist falsch.
Und es ist natürlich total schlau, unter Anführungszeichen, gemacht, weil es über diese Gamification, die ja für alles Mögliche gut funktioniert, einfach Inhalte total smooth integriert werden können, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, da will mir jemand was einreden.
Genau, also wir haben auch den Begriff Wellness, islamische Wellness-Influencer verwendet oder erfunden in dem Sinn. Die unterscheiden sich total von diesen alten Predigern, die mit Bärten und aus den Hinterhofmoscheen, die man kennt. Die sind jung, die sind hip, die haben Capis auf, die haben eine Rolex und vielleicht sogar ein dickes Auto. Und denen glauben die jungen Leute. Das sind Idole, das sind Vorbilder. Da gibt es welche, die haben 800.000, 900.000 Follower. Ja, das ist riesig. Und die erklären permanent, was darfst du tun, was darfst du nicht tun. Und es ist immer eine, also bei den radikalen Salafisten, es ist eine extreme Agenda. Wir sind anders, wir gegen sie, wir gegen den Westen, wir werden unterdrückt und wir Muslime müssen zusammenhalten, wir müssen uns an unsere Regeln halten. Das ist ein Unrechtsstaat, in dem wir leben, weil wir unterdrückt werden. Das ist immer die Botschaft gleich. Und bei diesen Wellness-Influencern auf TikTok, die wahnsinnig populär sind, ist diese Botschaft viel subtiler. Die sagen dann, naja, man darf schon wählen gehen, was die Salafisten ablehnen, weil das wird mir ein Unrechtsstaat, aber man muss dann schon schauen, was man macht. Und die machen da so einen Quiz dazwischen und es ist eine permanente Indoktrinierung mit einem sehr rigiden und konservativen Islam.
Mhm. Aber es ist trotzdem wahrscheinlich ein Sehnsuchtsort, wenn man das sieht, weil im Prinzip ist es die heile Welt, nur eben im islamistischen Gewand. Mhm. So wie das tatsächlich, wir kommen dann später noch auch auf die extreme Rechte, aber so wie es natürlich im konservativen, rechtspopulistischen Weltbild auch gesehen wird, da haben wir auch klare Verteilung von wer hat welche Aufgaben, also binäre Geschlechter, wer hat welche Aufgaben und die Frau natürlich, die in der, jetzt nicht nur in der Reproduktion, aber natürlich in dieser Sorge und in diesem, damit die Aufwertung bekommt. Sie hat nicht blöde Care-Arbeit, sondern sie hat das, was sie gut beitragen kann, damit das System schön funktioniert und damit es eben viele Kinder gibt am Ende.
Wobei man immer dazu sagen, es gibt natürlich wahnsinnig viele Frauen, die sind selbstbewusst, die leben ihre Religion. Das ist ja kein Problem. Das geht uns einfach nichts an. Ne?
Ja, ja.
Und das ist ein Lebensmodell, mit dem kann man einverstanden sein oder nicht einverstanden, aber wir leben in einer liberalen Gesellschaft.
Da geht es ja gerade, weil es um das Alter geht, wo man natürlich sehr gut
da
geprägt
wird man, genau,
werden
da
kann.
Da wird man geprägt. Was zum Beispiel auch auf TikTok, was Frauen betrifft, es gibt wahnsinnig viele Konvertitinnen. Also es gibt in ganz Europa einen Trend, dass viele Leute zum Islam wechseln oder sich zum Islam bekennen. Und das ist auch ein Riesenhype auf TikTok. Ja. Da gibt es eine Kanadierin, die hat unter dem Slogan We Woke Up eine Bewegung in Gang gesetzt. Und es gibt mittlerweile tausende junge Frauen und Männer, die sich jetzt zum Islam bekennen. We Woke Up. Ja. Wir haben erkannt, dass der Islam das Beste ist. Und die machen das dermaßen subtil und geschickt. Zum Beispiel gibt es Videos, sehr viele, wo eine junge westliche Frau, 17, 18, völlig besoffen auf einer Party mit einer Wodkaflasche und da steht das, was man live bevor. Und dann gibt es den Cut und dann sieht man sie im schönen Hijab, wunderschön gekleidet, in einer schönen Umgebung und dann heißt es, Allah hat sie gerettet. Mhm. Oder zum Beispiel, letztes Beispiel vielleicht, um das vielleicht ein bisschen begreiflich zu machen, es gibt diese Hijab-Wettbewerbe auf Straßen in Fußgängerzonen. Da steckt zum Teil auch eine Modeindustrie dahinter, es hat aber auch eine politische Agenda. Man stoppt Mädchen, die im Sommer leicht bekleidet sind, vielleicht kurzer Rock oder irgendein Top oder so, und sagt ihnen, probiert doch mal den Hijab aus. Ja? Schaut mal, wie ihr euch verändert. Ja? Und man sieht dann das Vorher und das Nachher. Und es ist immer die Botschaft dahinter. Jetzt bist du rein. Jetzt stehst du über der Gesellschaft. Jetzt bist du eine geachtete Frau. Ja? Und das ist das Gleiche, auf sehr subtil und sehr schön und sehr elegant präsentiert, ich sage es mal so, wie die Salafisten sagen. Die Salafisten, die Hardcore-Salafisten sagen, wir zeigen euch jetzt, wie eine Frau aussieht. Und da siehst du einen Prediger, der auf einem Tisch sitzt, eine Wasserflasche nimmt, seinen Hoodie auszieht, diesen Hoodie auf diese Flasche drüber, und da sitzen hunderte junge 12-, 13-Jährige und sagen, so haben deine Schwestern, deine Mutter, deine Tanten, deine Cousinen auszusehen. Also es ist die gleiche Botschaft, aber völlig anders verpackt. Mhm.
Ja, deswegen funktionieren wahrscheinlich die auch so gut in dieser Influencer-Logik.
Genau.
Was mich jetzt nur gerade ein bisschen irritiert hat, der Spruch von der Kanadierinnen, We woke up.
Ja, genau.
Und angesichts dessen, dass sich ja gerade in den USA auch im Wahlkampf, dass sich total auseinandergeklaubt hat, sozusagen diese liberale oder vermeintlich liberale, woke Gesellschaft, die haben ja das Woke auch drinnen, also die sind ja auch aufgewacht. Also was von den Konservativen, die ganze LGBTQ, der Blödsinn mit diesen 1000 Geschlechtern, das wollen wir alles nicht mehr. Und dass die jetzt das aufgewacht in ihrem Slogan nochmal verpackt, das hat man, ist natürlich hat, ein bisschen hart.
Ist eine gute Randnotiz. Oder mehr davon. Ja, das stimmt, ja.
Aber nicht so lustig ist, dass es eben tatsächlich auch Auswirkungen hat auf unser aller Leben. Mhm. Ich habe schon erwähnt, wir hatten 2020 sozusagen unseren Wake-up-Moment, dass es Österreich eben auch betreffen kann mit diesem Terroranschlag. Wir hatten vor kurzem erst dieses Attentat in Villach, wo ein 14-jähriger Bursch gestorben ist. Und jetzt hast du schon ein bisschen erklärt von dieser Dynamik, aber vielleicht kann man bei den Männern, weil es ist trotzdem mehrheitlich sind es Männer, die dann Attentate auch wirklich ausführen, dieser Moment der Zugehörigkeit. Mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was ihr über diese, das ist jetzt meine Gruppe und der bin ich, die wertet mich wahrscheinlich auch auf, aber was passiert dann in der, bis zu dem Moment, dass man ohne offline Community, also das ist wirklich auch im Netz und auf Social Media, das war bei dem 23-jährigen Syrer so, der hatte nicht 100 oder?
Ja,
hatte?
Es gibt immer eine Vorgeschichte, also diese Blitzradikalisierung, ja, da muss ein Triggerpunkt geben ab diesem Punkt, aber bis er dorthin kommt, wo er sich dann wirklich den Entschluss fasst, da muss ja irgendwas passieren.
Ja, genau, und das würde mich interessieren, ob ihr da was entdeckt habt, was es dann wirklich auch von Theorie in die Praxis sozusagen geht.
Naja, was die ganze, sage ich mal, die konservative Ausrichtung von Jugendlichen betrifft, die sich da irgendwie indoktrinieren lassen und glauben, dass ihr Islamverständnis das Richtige ist, das ist sehr vielschichtig. Ja. Wenn man sich irgendwie Jugendliche Muslime anschaut, gibt es die in der zweiten, dritten Generation, die eigentlich im Prinzip gut integriert sind, im Kindergarten gut Deutsch sprechen, einen Job haben, wo man eigentlich glaubt, okay, da hat die Gesellschaft eigentlich fast richtig alles richtig gemacht. Ja. Also wenn man sich den vermeintlichen Taylor Swift-Attentäter ansieht, den seine Eltern, ich glaube Montenegro oder Mazedonien. Die sind nach Österreich gekommen, haben sich da ein Leben aufgebaut, sind Muslime, die im Prinzip, wir sagen dazu immer liberale oder säkulare Muslime, haben sich einen bescheidenen Wohlstand geschaffen, besitzen ein Reihenhaus, der Bub ist in die Schule gegangen, hat einen super Job gehabt und dennoch kippt er da rein. Den können wir nicht, denn seine Biografie können wir jetzt nicht vergleichen mit dem syrischen Flüchtling, der vielleicht 10 Jahre war, wie der Krieg angefangen hat, der 5 Jahre im Flüchtlingslager gelebt hat, der eine furchtbare Flucht nach Österreich oder Deutschland hatte, jetzt wieder 3-4 Jahre in einem Flüchtlingsheim gesessen ist und dann auf einmal beschließt, rauszugehen und dann Leute zu töten. Also diese Biografien lassen sich schwer zu vergleichen. Was wir gesehen haben, dass viele Jugendliche so mit 14, 15 muslimischer Hintergrund einfach verloren sind, zum Teil zwischen Orient und Okzident. Ja. Sie haben die Welt der Eltern, die zum Teil muslimisch ist, und dann auf der anderen Seite haben sie die westliche Welt, da fühlen sie sich vielleicht ein bisschen abgehängt oder sie haben das Gefühl, nicht dazugehört, oder sie werden ein bisschen anders gesehen. Und da genau, wie in anderen Ideologien, haben halt die Salafisten ihre Chance erkannt, dass sie genau in dieser Zeit, wo man diese Orientierung, wo man nicht weiß, wo man hingehört, wo man vielleicht nachdenkt, wo es eine Identitätssuche gibt, man kann das auch früher mit Sekten erklären, ja, da funktioniert das ähnlicher, da greift man dazu. Zum Teil ist es auch für die Eltern schwierig zu begreifen. Ja, würde ich sagen, was ist mit meinem Kind geworden? Der betet auf einmal 5 Jahre oder erklärt mir, ich darf keine Musik mehr hören oder sonstiges. Und das ist eben, was wir sagen, dass so dieses Extremistische, dieses Gedankengut zu einer Normalität unter diesen Jugendlichen werden, weil sie auf einer gewissen Sinnsuche sind. Und das funktioniert mit dem Islam viel besser als mit anderen Religionen. Also es gibt, wenn man einen 15-, 16-Jährigen jetzt sagt, okay, Gott ist groß und du musst wieder zur Kirche kommen und du bist was Besseres und du musst jeden Tag jetzt beten und zur Beichte gehen, wird man wahrscheinlich den meisten
aber das ist schon spannend, warum es im Islam so viel besser funktioniert.
Weil es eine Identitätsfrage ist, weil der Islam für dich alles regelt. Und sie leben in einer sehr komplizierten und komplexen Welt derzeit. Ja, sie haben auf der einen Seite den Gaza-Konflikt, den sie nicht einordnen sollen. Ja, sie wissen irgendwie, der Islam wird jetzt ein bisschen schief eingesehen. Ja, und sie suchen Vorbilder und Idioten. Und dieses Martialische, was der IS zum Beispiel macht, das begeistert viele. Ja. Das finden sie super, dass die da durchfahren, weil die gehören zu ihnen. Ja. Und denen wollen sie auch nacheifern. Das heißt, es ist eine Form, wo sie die Religion mit einer Ideologie verbinden, die ihnen eine Identität gibt. Und was die, ein Satz dazu, und vielleicht, was die Prediger machen, sie überhöhen sich gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, indem sie sagen, unsere Religion, also der Islam ist das Update ja von allen monotheistischen Religionen, danach gibt es nichts mehr. Also Jesus und Moses waren die Anfänge, die anerkennen sie, aber Mohammed war der letzte Prophet. Es gibt kein Wort Gottes mehr. Ja. Und das ist so, was sich sehr verfängt. Und wenn man so mit Jugendlichen spricht, das ist normal. Ja. Wir sind Muslime, wir sind stark, wir sind anders, wir haben den wahren Glauben und genau da gehen die rein. Und sie geben ihnen Orientierung. Sie sagen ihnen genau, was ist verboten, was ist erlaubt.
Ja, das finde ich nämlich schon spannend, weil in der Krise, unter Anführungszeichen, in dieser Männlichkeitskrise, ist ja tatsächlich eine ganze oder jetzt vielleicht auch schon 2 Generationen, weil es ja jetzt gerade nochmal, ich komme natürlich irgendwie so jetzt aus der feministischen Ecke, aber natürlich gibt es seit gefühlt Jahrzehnten quasi Ideen für neue Rollen für Frauen, während es überhaupt keine Ideen jemals gegeben hat, nur dass Männer sich anders verhalten sollen, aber nicht, was kann ein neues Rollenmodell sein, eine andere Art von Männlichkeit, ohne dass du dich aufgibst oder schwul wirst, unter Anführungszeichen. Das ist nicht despektierlich gemeint, aber das ist natürlich in konservativen Kreisen schon noch immer auch so die Idee. Und dass da man zusätzlich zu der perfekten Technik und dem perfekten psychologischen Aufbau eines Algorithmus auch noch eine Idee hast, was für ein Mann könnte ich werden. Und ihr habt die Melissa Erkurt auch kurz zitiert im Buch. Die Melissa Erkurt, vielleicht kurz zur Erklärung, ist eine Journalistin und Autorin in Wien und die hat eine Geschichte und dann auch ein Buch geschrieben, das heißt Generation Haram. Sie selbst hat auch Migrationsgeschichte und da erklärt sie anhand von vielen Beobachtungen und Interviews, warum diese Burschen Haram und Halal, wie du es gerade vorher schon gesagt hast, so sehr unterscheiden, weil sie da wieder, sind sie selbst ermächtigt, für Ordnung zu sorgen.
Genau.
Und das ist sozusagen, damit erfüllen sie für gegenüber sich selbst und der Gruppe, die sozial abgehängt ist und schlechte Bildung hat, wahrscheinlich einen scheiß Job kriegt, da haben sie ein neues Momentum.
Es geht um Identität.
Genau, sich wirklich gut zu positionieren und das ist halt verführerisch, das dann zu perfektionieren, auch wenn es auf Kosten von Mädchen geht in dem Fall dann.
Genau, man muss immer im Hintergrund behalten, ich will jetzt nicht pauschalisieren, also, aber viele Jugendliche, die kommen aus Gesellschaften in Syrien oder Afghanistan, die nichts anderes kennengelernt haben als Krieg, Gewalt und Terror. Und das unterschätzt man einfach, wie sie aufgewachsen sind, wie mit Frauen umgegangen ist, wie mit Männern umgegangen ist. Und wenn man sich heute, glaube ich, war im Standard wieder ein Artikel von so einem Vergewaltigungsfall, wo mehrere, wahrscheinlich syrische oder afghanische Jugendliche, eine Frau wieder vergewaltigt haben und die einfach kein Unrechtsbewusstsein haben. Ja, und das ist auch das, was ich so in der Recherche oder was wir in der Recherche so erschreckend gefunden haben, dieses unfassbar rückwärtsgewandte Gesellschaftsbild, das als Normalität dargestellt wird. Ja, also wenn ein Prediger wie ein Abul Barra, der den Ternitz-Attentäter, der vermeintlichen Attentäter, gilt die Unschuldsvermutung, muss man dazu sagen, beeinflusst haben soll, der sagt zum Beispiel, wenn deine Mutter mit Jeans auf die Straße geht, das geht nicht. Ja.
Weil die zu eng sind.
Nein, da ist sie nackt, sagt er. Also das macht keine muslimische Frau. Der suggeriert den Buben auch, dass er sagt, oder alle machen das, eine bedeckte Frau, die darfst du nicht anfassen, die musst du mit Respekt behandeln. Eine Frau, die nicht bedeckt ist, ist im Prinzip eine Prostituierte. Also sie müssen sich eigentlich nicht wundern, wenn was passiert, sagen die. Und das verfängt sich natürlich beim 14-, 15-Jährigen, der sagt, aha, es ist eigentlich alles kein Problem. Und die sehen westliche Frauen, emanzipierte Frauen, einfach nicht als vollwertig an. Also es ist wieder diese Überhöhung. Unsere Frauen sind rein, die sind sauber, ja, die sind bedeckt, ja, und die sind zu Hause und die werden von uns geschützt. Aber die anderen, die sind im Prinzip freiwillig. Und das ist wirklich erschreckend. Und es gibt einen Prediger, der jetzt mittlerweile im Gefängnis sitzt, Abdelhamid heißt er, ein Gangster-Rapper, Prediger, cooler Typ, 700.000 Follower auf TikTok. Im Gefängnis sitzt er jetzt deswegen, weil er Spendengelder von seinen Gläubigern für sich okay. 350.000 Rolex-Uhren gekauft hat. Aber bei dem ist extrem spannend gewesen, wie der seine Rolle verstanden hat. Er ist der Typ von der Straße, tatsächlich einer, also Berlin, Straßenkids, Ghetto und ich weiß, was passiert und wir haben Drogen genommen, aber Allah hat mich rausgeholt. Und der hat eine Predigt, wo er den jungen Buben sagt, wie sie sich anzuziehen haben, ja, und wie sie sein müssen. Und zwar sagt er, so enge Hosen, das machen nur die Schwulen. Ja, das ist nichts für uns. Für uns, immer für uns. Enge T-Shirts, nein, es muss locker. Aber was ihr machen müsst, ihr müsst Sport betreiben, ihr müsst Muskeln aufbauen, ihr müsst stattliche muslimische Männer sein. Ja. Und da gibt es eine Organisation, die eh bekannt ist, diese Islam-Muslim-Interaktiv, diese Kalifatsbewegung in Deutschland, die unfassbar gute Videos machen. Ja. Das sind wie Netflix-Serien. Ja. Also das ist hochprofessionell, aufwendig produziert. Und da gibt es jetzt ein neues, wo wirklich gestellte junge muslimische Männer Sport machen und in Schwarz-Weiß gedreht und sie pumpen im Fitnesscenter und im Boxclub und sie sprinten und dann heißt es, wir müssen uns für den Tag vorbereiten, wo wir im Prinzip alles übernehmen. Und das ist total super für einen 15-Jährigen. Der schaut sich das an und sagt, hey, das ist einer von uns, ich möchte jetzt auch so sein. Ja, dann geht er in den Boxclub und dann fängt er an zum Trainieren. Und der Islam ist dieser Kit, der das alles zusammenhält.
Aber das ist spannend, was du über diese Fitness-Faszination oder über diesen Fokus sagst, weil das schon auch zum Thema Männlichkeitsbild auf der anderen Seite der Bandbreite ja genauso ist. Ein Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer.
Ist dasselbe System.
Ein Joe Rogan, ja, der aus der Szene kommt. Also das ist, und das verfängt das, das zieht an. Und also, wie soll man sagen, dass der Zugang, was du vorher gesagt hast, mit den Frauen, die sind rein und die anderen brauchen sich nicht wundern, das ist halt natürlich trotzdem ein extremst patriarchaler Zugang.
Ja, absolut. Weil's ja, extremer geht es nicht.
Es geht nicht extremer. Also es ist viel ausgeschilderter noch, dass hier eine Frau ist und die gehört mir. Also diese Frauen, die gehören mir, die kann ich auch angreifen und die anderen Frauen, die gehören mir auch, aber auf die kann ich zugreifen.
Ja, genau.
Also das ist, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass das halt mitten in unserer vermeintlich so, aber vielleicht halt Bubble-Gesellschaft, wo man glaubt, wie weit sind wir schon, ist das natürlich schon bedenklich, wie stark das jetzt einsickert.
Ein Punkt, vielleicht Frauenthema noch, Kopftuch, glaube ich, sollte man noch besprechen,
ja,
oder?
Ja, selbstverständlich.
Genau, Kopftuch ist das zentrale Thema. Egal ob Frauen oder Männer auf TikTok oder auf Instagram, für die salafistischen Hassprediger ist das Kopftuch unverhandelbar, ja, auch für Liberale. Das Kopftuch ist ein Gesetz Gottes, die Frau hat sich zu bedecken. Es gibt keine Diskussion darüber. Ja.
Dabei steht es nicht mal im Koran, oder?
Genau, wenn man sich die Koranweise genau anschaut, kann man es ein bisschen interpretieren. Ja. Aber Kopftuch ist unverhandelbar. Ja. Und es gibt interessante Bewegungen, was das Kopftuch auf TikTok betrifft. Auf der einen Seite Frauen, die das wirklich propagieren, die sehen das als Freiheitssymbol, als Statement gegen den Westen. Also wir sehr starke und mündige Frauen. Da gibt es eine Deutsch-Libanesin, Kobasi heißt die, ich glaube, die hat so ungefähr 1,2 Millionen Follower. Die ist eine wirkliche Power, ja. Die sagt zum Beispiel, das Kopftuch müssen wir wie eine Krone tragen. Ja, wir werden von allen angefeindet, aber umso wichtiger ist es, dass wir dieses Kopftuch aufsetzen. Ja, und jetzt sage ich ja, es ist eine erwachsene Frau, die kann das Kopftuch aufsetzen, das ist alles kein Problem. Jeder wie er will. Ja. Aber sie suggerieren dazwischen immer diesen religiösen Touch. Ja. Die sagen, das ist wirklich unsere Identität. Wir müssen das machen. Ja. Und das Kopftuch-Thema zieht sich in allen Diskussionen durch. Das ist wie eine Obsession, auch bei diesen Predigern. Ja, es hat sich auf TikTok auch eine Gegenbewegung, die haben gesagt, wir tun das Kopftuch jetzt weg, also wir wollen jetzt nicht mehr, aus unterschiedlichen Gründen, und die haben das zelebriert. Die sind natürlich unfassbar angefeindet worden. Also hat Kampagnen gegen diese Frauen gegeben. Und ich habe mit einer gesprochen zur Zusicherung aller Anonymität, die gesagt hat, es war unfassbar, welche Hassnachrichten und Todesnachrichten sie bekommen hat. Und die werden permanent unter Druck gesetzt. Also auf Frauen wird von diesen Predigern Druck ausgeübt und auch von Frauen selbst, die sagen, diese Schwester hat jetzt das Kopftuch abgenommen. Sie weiß nicht, was sie damit anrichtet. Ja? Sie weiß nicht, was sie da tut. Und das ist ein permanentes, quasi, auch wenn das ein 13-, 14-Jährige sieht, die sagt, das muss ich ja machen. Also schaut's mal hin, auch wenn ich es nicht will. Das ist unsere Pflicht. Ja? Und das ist extrem spannend, wie die agieren. Und sobald zum Beispiel jetzt in Österreich das ist, angedachte Kopftuch für Mädchen ist ein Riesenthema, gerade auf TikTok. Und es ist auch ein Beweis, schaut her, sie unterdrücken uns schon wieder. Also jetzt wollen sie, und sie sagen auch, wie verlogen diese Kopftuchdebatte sind, weil sie sagen, immer Iran, beschweren sie sich, dass sie es aufsetzen, und bei uns zwingen sie es, dass sie es absetzen.
Ich habe eine zum Thema, die wollen uns schon wieder unterdrücken und uns das Kopftuch jetzt wegnehmen. Eine spannende Stelle bei euch auch gelesen, weil wir ja am Anfang auch gesagt haben, und das ist ja, zieht sich auch durch eure Recherchen, dass es eben in möglichst früh beginnt. Und dadurch, dass alle Smartphones haben, Kinder und Jugendliche, ist das auch sozusagen the place to be. Und ihr habt da zum vermittelten Frauenbild, ich zitiere das jetzt auch mal ganz kurz. Das vermittelte Frauenbild nehmen viele junge Burschen wörtlich. Sie fühlen sich überlegen, sehen Frauen als minderwertig an. In Schulen ist das immer öfter zu bemerken. Junge Mädchen, die nicht korrekt unter Anführungszeichen gekleidet sind, werden als unter Anführungszeichen Huren beschimpft, weibliche Lehrkräfte nicht akzeptiert. Viele muslimische Mädchen setzen sich auch deshalb ein Kopftuch auf, um nicht ausgegrenzt zu werden. Mhm. Das ist halt sozusagen, das ist halt der andere Part, wo man, glaube ich, auch im Schulbetrieb, wo Pädagogen, aber auch Eltern oder befreundete Mitschüler, Mitschülerinnen natürlich in einen Konflikt geraten. Was ist jetzt, was wäre jetzt eigentlich das Richtige zu tun? Was wäre es denn?
wenn ich das wüsste. Du meinst, das, was das Kopftuch, das Geplante betrifft? Oder?
Ja, schon. Also wie man einerseits ist eben, wie du sagst, so eine Krone. Es ist ein sehr sichtbares, das ist das Einzige,
wo
Muslime einfach sagen können, wenn ich als solche erkannt werden möchte und auch mit Anfeindungen zu rechnen habe, das darf man ja nicht ganz verschweigen, aber dann mache ich das mit dem Kopftuch. Aber wenn das so, auch wenn das so polarisiert ist, ich meine, jetzt in Österreich ist es trotzdem noch eine Minderheit, über die wir da reden. Nichtsdestotrotz sollte man diesen Mädchen, die sich dann, damit sie nicht ausgegrenzt werden von den anderen Burschen oder wie auch immer, oder Mädchen, eigentlich auch Schutz gewähren.
Ja, ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz dazu. Also erstens, wer bin ich oder wer sind wir als Gesellschaft, Frauen vorzuschreiben, was sie tun sollen? Aber darüber sind wir hinweg.
Also ich glaube,
ich würde nie mir anmaßen, einer Frau, die beim Bäcker arbeitet und ein Kopftuch abtut, die in irgendeiner Form, das ist ihre Entscheidung.
Wir reden ja wieder über diese Jungen.
Ich möchte es nur prinzipiell sagen. Also, das sind Lebensmodelle, die kann man akzeptieren oder nicht akzeptieren. Was die Schulen betrifft, habe ich ein bisschen einen anderen Zugang. Ich glaube, dass Schulen wir uns einfach mittlerweile klar werden müssen als Gesellschaft, dass die Schule einfach ein religionsfreier Raum ist. So war es immer konzipiert. Wir leben in einem säkularen Staat. Es gibt einen Religionsunterricht in den Schulen, das ist durch das Konkordat bedingt. Aber was wir sehen jetzt auch aktuell mit dieser Ramadan-Debatte, dass es irgendwie so Common Sense ist, es ist eh furchtbar, dass die Kinder fasten und es ist schrecklich und die Lehrer beschweren sich, aber auf der einen Seite hast du dann die IGGÖ, die Islamische Glaubensgemeinschaft, die einen Ratgeber an Schulen verschickt, weil das immer mehr wird, dass die Kinder umkippen in der zweiten Stunde, weil sie den ganzen Tag nichts essen oder trinken und sie einen Monat nicht unterrichten können, weil die Kinder zu schwach sind, in muslimisch dominierten Klassen, also in anderen ist weniger das Problem, und die einen Ratgeber rausgeben, wo sie im Prinzip aufgrund der Religionsfreiheit automatisch implizieren, natürlich muss man den Ramadan in Schulen zulassen, weil das ist ja die freie Entscheidung dieser Schüler, dass sie mitfasten, und deswegen muss die Gesellschaft eine Rücksicht darauf nehmen. Ich bin genau der gegenteiligen Meinung. Ich finde, dass wir anfangen müssen, die Schulen, was sie ja eigentlich sind, also der Religionsunterricht oder der Katholizismus spielt im Prinzip in Schulen oder nur in ganz wenigen eine wirkliche Rolle. Manche probieren es jetzt, Rechtspopulisten, dass sie glauben, mit dem Kreuz und der Nikolofeier löst man Integrationsprobleme. Aber ich glaube, eine Gesellschaft muss dazu bereit sein, dass sie sagen, Unser Anspruch ist, eine Schule ist ein säkularer Raum. Es hat kein religiöses Symbol in dieser Schule Platz. Egal, ob ein Kopftuch ist, egal, ob man Ramadan feiert. Alles, was religiös bedingt ist, kommt in den Religionsunterricht. Zudem gibt es ja. Also ich glaube nicht, dass, dass die Ausübung einer Religion, und der Ramadan ist es einfach, ja, das ist ein Gebot, in der Schule Platz hat. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, so müssen wir denken. Und was das Kopftuch betrifft, ich glaube, unter 14 ist das durchaus legitim. Also ich glaube, es braucht nicht einmal eine Gesetzesnovelle, es gibt eine Schulordnung, wo ich sage, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Es ist natürlich auf der anderen Seite für diese radikalen Muslime und auch für konservativ-liberale natürlich wieder ein Beweis, dass sie sagen, schaut her, liebe Muslime, sie sind schon wieder gegen uns. Ja? Sie machen uns schon wieder, sie unterdrücken uns. Wir dürfen nicht mal unsere Religion ausüben. Und ich glaube, dass man als Gesellschaft sagen muss, ihr dürft alles machen. Ja? Ihr habt Moscheen, ihr könnt beten, ihr könnt sogar freikriegen beim Zuckerfest und so weiter, weil ihr gehört zu uns und das ist eine anerkannte Religion. Es gibt diese Religionsfreiheit in diesem Land, die gibt es fast nirgends auf der Welt in der Form. Ja? Und dennoch muss man, was den Schulbetrieb betrifft, meiner Ansicht nach einen extrem klaren Schnitt machen. Ich habe mit ein paar Lehrerinnen die letzten Tage geredet und die eine sagt, ich bin ja keine Aufseherin des Ramadans, sondern ich soll den Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen beibringen. Das soll einfach in den Religionsunterricht rein. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Nicht irgendwie sagen, ja, wir sind tolerant und wir akzeptieren, wir schauen, wie wir das machen können, sondern wir müssen die Schule als säkulären Raum begreifen. Und das müssen Muslime begreifen, Christen begreifen, Juden begreifen.
Ja, das wäre ein total schöner Zugang.
Wo liegt das Problem?
Na, das Problem liegt, glaube ich, schon daran, dass es eben dann für alle Religionen, dann haben wir auch die Kreuzdiskussion, weil dann alle Kreuze raus, dann natürlich auch alle Kippas raus.
Also aber dann, wie viele Schüler gibt es mit Kippas in Schulen? Diese Diskussion ist einfach falsch geführt.
Ja, ich würde sehr begrüßen, keine Ahnung, ob der neue Bildungsminister oder wer auch immer sich da drüber traut, aber tatsächlich glaube ich, dass man diese Debatte führen kann. Es haben auch andere Länder geschafft. In Frankreich, glaube ich, ist das schon relativ lang so. Und es tut der Gesellschaft durchaus gut. Man sagt, es gibt Räume, die sind super geschützt, die können es alles machen. Und dann gibt es andere Räume, die sind für alle da. Genau. Und dementsprechend gibt es für alle eine Hausordnung.
Genau. Also es ist relativ simpel.
Es ist relativ simpel, wie wir beide wissen, weil wir schon eine Zeit lang in Österreich wohnen und arbeiten und Journalismus betreiben, sind es aufgeheizte Debatten.
Absolut,
was ich nur glaube, was sowieso nicht steuerbar ist, ob man, egal was man tut, radikalisierte Narrative finden immer genau den Punkt, den sie brauchen, damit das dazu passt. Also denen kann man es eh nicht recht machen, weil die leben davon, dass es eben nicht so ist.
Ja, genau. Darum haben wir unsere Buch ja genannt, alles mächtige Influencer wie TikTok-Islamisten, unsere Jugend. Ja, wir müssen immer sagen, das ist ja unsere Jugend. Und darum sprechen wir auch nicht, dass die sogenannte Mehrheitsgesellschaft Lösungen hat, sondern wir müssen die muslimischen Eltern mitnehmen bei dieser Problematik. Und solange das nicht passiert, dass man nicht auf einer Ebene argumentiert und sagt, es geht um eure Kinder, was da passiert. Und eure Kinder kippen da gerade rein und erklären anderen Mädchen, was erlaubt ist oder nicht und die Mädchen setzen Kopftücher auf und das muss einfach passieren. Diese Interaktion muss aktiv belebt werden, um hier eine Diskussion mit den Muslimen stattfinden zu machen, wo man aber auch klare Grenzen des säkularen Staates aufzeigt und sagt, das geht und das geht nicht.
Ja, aber natürlich, wenn solche Broschüren verteilt werden, die eigentlich gar keine,
was Ramadan betrifft.
Was Ramadan betrifft, also eigentlich müsste ja die Lobbying-Firma, nämlich die Glaubensgemeinschaft, die müsste ja im ureigensten Interesse für ein gedeihliches Miteinander eigentlich verhandelbar sein, dass man sagt, okay, was können wir was ausdealen? Was können wir auch den Ramadan besprechen? Das ist, also ich glaube, es steht auch nicht im Koran und es gibt auch Ausnahmen, wie alt darf man und soll man sein? Man soll ja kein Kind sein und fasten.
Es wird immer so mit Geschlechtsreife, 12 bis 14 Jahren wird's argumentiert, dass das Spannende ist, dass in diesem Leitfaden von der IGGÖ, dass gar nicht drinnen steht, eine Altersgrenze. Also sie nicht nur, dass sie nicht einmal die Diskussion starten wollen, ob ein Ramadan in der Schule überhaupt stattfinden soll, das wäre der erste Punkt, sondern sie sagen keine Altersgrenze. Ja? Weil die Bildungsbeauftragte Bhagavati sagt, das kann man ja nicht sagen, weil die Kinder ja unterschiedlich reif sind. Ja? Manche sind ein bisschen früher da, andere sind ein bisschen später dran. Der TikTok-Prediger sagt, Kinder ist das überhaupt kein Problem zu fasten. Die sollten sogar fasten, weil zu Mohammeds Zeiten, da haben die Kinder auch gefastet und die hatten einen Trick. Die haben die Kinder, wie es gehungert haben, abgelenkt mit Spielzeugen. Ja? Also für den ist das überhaupt nicht verhandelbar. Ja? Und wenn man das jetzt impliziert mit der sogenannten Glaubensgemeinschaft in Österreich, sagen die im Prinzip nichts anderes. Ja, die sagen, ja, es ist unterschiedlich reif und da kann man nicht hinschauen. Und sie sagen damit, wir wollen, das ist unsere Religionsfreiheit. Also wenn in der Schule gefastet wird, wird gefastet. Und du hast Kinder, ich habe Kinder. Es geht nicht. Weder eine 8-Jährige oder ein 8-Jähriger oder ein 14-Jähriger kann sich in der Schule konzentrieren, wenn er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts isst oder trinkt. Nicht. Das geht nicht.
Und außerdem, wenn eine Religion schon so strenge Regeln hat, dann kann man ja genau dafür auch strenge Regeln machen.
Ja, genau.
Also das ist ja...
Ja, ja. Also es gibt ja im Koran diese Ausnahmen, wenn man arbeitet, wenn man reist, wenn man schwanger ist oder krank ist, dann muss man den Ramadan nicht machen. Das trifft auf Schüler zu, die arbeiten den ganzen Tag. Also darum verstehe ich diese Debatte nicht. Der Schule muss sagen, nein, ich will nicht, dass ihr Kind hungrig in die Schule kommt. Und wenn, dann ist es eine Kindswohlgeschichte.
Herr Stefan, jetzt haben wir ganz viel geredet über diese Radikalisierung und natürlich auch, wie sich das auswirkt in unseren Schulen. Wir reden schon so ein Zettel, aber ich möchte trotzdem noch zum Abschluss es ein bisschen noch kontextualisieren, was Radikalisierung insgesamt anrichtet und wie stark sie ist. Und ich habe heute früh mit der Julia Ebner telefoniert, die ist in London und forscht dort am Institute for Strategic Dialogue. Das ist immer ein ganz schwieriges...
Super spannend.
Und hat sich eben diese Radikalisierungsmaschinen, wie sie das nennt, in ihren mehrfachen Büchern auch angesehen und beschreibt die islamistische Radikalisierung, aber auch die rechtsradikale Radikalisierung. Und ich habe sie gefragt, ob das jetzt, was wir erleben und dieser Fokus, den ihr auch erlebt habt in der Recherche, es wird so viel mehr eben, ob es da einen Shift gibt, ob eben islamistische auch Akteure im Netz eigentlich jetzt die Oberhand haben. Und das hat sie mir erzählt.
Wir sehen auf jeden Fall derzeit eine starke neue Welle an dschihadistischer Rekrutierung und Online-Radikalisierung. Das bedeutet aber nicht, dass der Rechtsextremismus dadurch verschwunden ist oder weniger bedeutsam ist. Die rechtsextremistischen Influencer sind zum Beispiel deutlich stärker aufgestellt auf der Plattform X und auch auf manchen anderen sozialen Medienplattformen. Es kommt also immer sehr stark darauf an, auf welche sozialen Medienplattformen man schaut und zu welchem Zeitpunkt. Der Gaza-Konflikt hat den Dschihadisten ein zutiefst emotionalisiertes Thema geboten, auf Basis dessen sie vor allem jetzt viel Online-Rekrutierung und Radikalisierung betreiben. Es gab in den letzten Jahren eine interessante Dynamik zwischen Rechtsextremisten und Islamisten, eine der wechselseitigen Inspirationen bei den Kommunikations- und Social-Media-Taktiken, wo sich zunächst die Rechtsextremisten und die neue Rechte viel vom IS abgeschaut hat, um zum Beispiel jüngsten Generationen zu erreichen. Und jetzt in den letzten Jahren war die umgekehrte Dynamik zu beobachten, dass zum Beispiel Salafi-Dschihadisten das kopiert haben, was bei Rechtsextremisten besonders erfolgreich war. Also ähnliche Memes, sogar Pepe the Frog-Memes und andere Kampagnentaktiken, die vor allem von Rechtsextremisten verwendet wurden.
Was sie sagt, ist im Prinzip, dass sich die beiden einerseits ein bisschen brauchen, eben entweder der Westen gegen uns oder wir gegen den Westen, und andererseits, dass sie tatsächlich, was du jetzt auch schon ein bisschen beschrieben hast, dass sie diese Mittel, auch diese Memes, dieses Lustige, dieses Subkutane, eigentlich beide gut verwenden und voneinander sich inspirieren lassen. Inwiefern habt ihr das denn in der Recherche auch gemerkt, dass es im Punkto Radikalisierung eigentlich immer nur ein starkes Narrativ braucht und daran kannst du alles aufbauen und das kannst du auch jederzeit austauschen. Würdest du es mit dem Klima machen, könntest du es auch aufbauen oder wie es mit Corona war. Also es ist dann sozusagen gar nicht mehr so relevant, was der Inhalt ist. Hauptsache ist nur, dass die Geschichte in sich eine klare Handlung hat. Ist das auch etwas, was ihr da herausgefunden habt?
Also die Parallelen in der Methodik zu Rechtsextremisten oder auch Linksextremisten ist relativ ident. Das funktioniert eigentlich seit Jahrhunderten gleich. Man hat einen Feind. Bei den Islamisten ist es der liberale Westen, den man bekämpfen möchte, weil der gegen die die Religion ist. Man hat auch ein Ziel, diese sogenannte Umma, also alle Muslime leben in einem Kalifat weltweit und die anderen bekennen sich zum Islam oder werden im schlimmsten Fall getötet. Aber was die Parallelen zu Rechtsextremisten sind, es geht immer gegen den Staat, es geht gegen Obere, es geht immer ein Wir gegen den Sie und wir werden in einer gewissen Weise unterdrückt. Bei den Islamisten ist es, dass der religiöse Kontext dazukommt. Aber was halt spannend derzeit ist, europaweit, was wir jetzt beobachtet haben von der Recherche, dass wir in Europa in einem ideologischen Zangengriff uns derzeit befinden. Wir haben auf der einen Seite seit Jahren Russland, die mit dem Angriffskrieg Europa zu destabilisieren versuchen, damit Trollfabriken extrem in politische Parteien finanzieren oder versuchen, Wahlen zu manipulieren. Dann hat man jetzt neu mit der Trump-Administration diese Tech-Faschisten, wie sie sich nennen, mittlerweile schon, also Tech-Giganten, die in ihrem Verständnis der Meinungsfreiheit unfassbare Dinge auf diesen Plattformen zulassen. Also wenn man sich auf X zuschaut, X ist so eher die rechtsextremen Plattform, TikTok eher Islamisten, aber auch sehr viele AfD etc. Also das ist schon wirklich gefährlich, was da transportiert wird. Und dann hast du diese innere Gefährdung, das sind die Islamisten in dem Sinn, die den Staat von innen zersetzen möchten und natürlich auch die Rechtsextremisten. Es gibt diese Anschläge von Rechtsextremisten, jetzt vor kurzem erst in Mannheim wieder, wo es ja sehr große Parallelen gegeben hat, der mit dem Auto in die Fußgängerzone gefahren, der dürfte sich im rechtsextremen Milieu bewegt haben und hat genauso ein Attentat gemacht, wie es eigentlich Islamisten machen. Also das hat es ja vor ein paar Jahren noch nicht in der Form gegeben. Das heißt, er muss in irgendeiner Form kopiert haben oder dieser Werte-Effekt vielleicht. Aber diese Parallelen zwischen diesen extremistischen Organisationen sind natürlich da und sie haben halt alle ein Ziel, das ist diesen liberalen, freien Westen zu destabilisieren.
Aber abschließend vielleicht noch, weil ich finde, du hast was total Spannendes und Schlaues gesagt, dass es nämlich gegen den Staat geht, also gegen alle die Institutionen, die eigentlich ein gutes Miteinander für möglichst viele Menschen in einem Land unter einem gewissen Regelwerk garantieren. Und wenn du, man hat das auch nach der Covid-Pandemie gemerkt, also wenn du ganz viel Vertrauen aus diesen Institutionen rausnimmst und das befeuerst, dann hast du natürlich nicht Anarchie, sondern eine andere Machtstruktur gewinnt an Bedeutung. Und das ist dann Islamismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus, you name it. Also es ist jedenfalls eine parallele Struktur in der Gesellschaft. Und das wäre ja jetzt doch, wir haben schon einen kleinen Appell an die Politik losgelassen, aber im Prinzip ist das, müsste das doch der Wake-up-Call sein, zu sagen, das ist uns, dieses Gut muss so schützenswert sein, dass man es auch klar benennen muss.
Ich glaube, es braucht einfach ein klar ausgesprochenes Bekenntnis zu einer liberalen und offenen Gesellschaft. Ich glaube, dass unsere Grundrechte relativ einfach runterzubrechen. Es gibt Menschenrechte, Frauenrechte, es werden Minderheiten geschützt etc. etc. Das ist jetzt keine große Raketenwissenschaft, auf was wir unsere Gesellschaft über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben oder hart erkämpft haben. Jetzt gibt es Gruppierungen, die der Meinung sind, diese Regeln gelten nicht für uns oder die sind schlecht für uns, die müssen wir verändern, die müssen wir bekämpfen. Und ich zitiere jetzt den Bundespräsidenten und das ist ein bisschen untergegangen in seiner letzten Neujahrsansprache. Ich glaube, wir haben das auch im Buch geschrieben. Und der sagt, wer eigentlich diese Grundprinzipien nicht einhält und der ist nicht willkommen. Das haben wir früher nur von rechten Politikern gehört. Ja, und das erste Mal, dass ein Bundespräsident sagt, wer das nicht einhält, wer das nicht akzeptiert, der hat eigentlich keinen Platz bei uns. Also das hat er wörtlich gesagt. Und jetzt ist der Bundespräsident zwar neutral, parteilos, aber wir wissen, welchen politischen Background das er hat. Und ich glaube, man muss sich nur diese Worte des Bundespräsidenten nehmen, und zwar alle in der Gesellschaft, NGOs, Parteien, Lehrer, Sozialarbeiter, Beamte etc., die sagen, es gibt gewisse Grenzen und diese Grenzen wollen wir nicht verschieben in diesem Staat. Und wenn man da wirklich unter Anführungszeichen wehrhaft aufsteht und diese Grenzen auch definiert und diese Leute einlädt, diese Grenzen auch nicht zu überschreiten mit unterschiedlichen Maßnahmen, dann kann das funktionieren. Auch in einer Gesellschaft, wie wir sind, die so aufgeheizt sind, die mittlerweile so xenophob ist, wo es wirklich nur mehr polarisiert. Und da, glaube ich, braucht es wirklich so einen gemeinsamen, ich mag den Begriff Schulterschluss nicht, aber es ist so leider, wo man alle einlädt und vor allem auch diese muslimischen Eltern einlädt und sagt, passt auf, es geht um eure Kinder. Da geht es nicht darum, ob der jetzt 3 Koranverse, sondern ob er jetzt die Schule schafft und einen ordentlichen Job kriegt und in die Pension einzahlt. Das sind die Themen, die ihr seid ja deswegen gekommen, um euren Kindern das zu ermöglichen und ihr habt hart dafür gearbeitet, aber nicht dafür, dass die Kinder jetzt wegdriften in eine islamistische Parallelwelt, die keiner brauchen kann. Mhm.
Ja, was für ein schönes Schlusswort. Lieber Stefan, das war ein spannendes Gespräch und wer sich dafür noch stärker interessiert, auch große Empfehlung. Das Buch heißt Allahs mächtige Influencer. Wie heißt der Untertitel?
Wie radikale TikTok-Islamisten unsere Jugend wichtig radikalisieren ab sofort im gut sortierten.
Im gut
also
sortierten.
Überall zu.
Man kann es, ich schreibe das auch in die Shownotes. Ich glaube, es ist bei Edition A erschienen.
Ja, genau.
Und ab sofort kann man da auch eben, vielleicht auch für manche Gespräche, die man führen möchte, sind viele Beispiele drinnen, die ein großes Aha und Fragezeichen in einem selbst auslösen, aber die natürlich auch kommuniziert werden können, so wie wir ein paar heute gehört haben. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und danke auch bei euch fürs Dabeisein. Wenn ihr wollt, dann nächste Woche wieder. Bis dahin eine entradikalisierte Zeit wünsche ich euch und alles Liebe. Baba.